Deutschlandfunk. Der Tag.
Viel entscheiden kann er nicht und trotzdem ist dieser Besuch wichtig, sowohl für Israel als auch für die USA. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Der Tag heute am 19. Juli. Und in der sprechen wir über den Besuch von Yitzhak Herzog, dem Präsidenten von Israel, in den USA. Unter anderem die sogenannte Justizreform belastet die beiderseitigen Beziehungen. Trotzdem wurde beim offiziellen Treffen mit Biden von Biden versichert, dass das eine unzerbrechliche Freundschaft ist.
America's commitment to Israel is firm. It's a friendship, I believe, it's just simply unbreakable.
Außerdem geht es um das, was Thorsten Frey fordert, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. In einem Gastbeitrag in der FAZ hat er geschrieben, dass das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft werden sollte und durch EU-Kontingente ersetzt. Und genau darüber gibt es gerade etliche Diskussionen, die reichen von da hat er doch einen Punkt bis hin zu herzlich willkommen im Sommerloch. Ich bin Sonja Meschkat, jetzt geht's los. Es ist wirklich, so nenne ich es jetzt einfach mal, das ganz große Besteck, ne? Yitzhak Herzog ist für 2 Tage in den USA, war bereits im Oval Office, hat mit Joe Biden gesprochen und wird heute vor dem US-Kongress reden. Das alles vor dem Hintergrund der massiven Proteste in Israel gegen die sogenannte Justizreform. Seitdem Staatschef Benjamin Netanyahu die rechtsreligiöse Regierung anführt, ist die Beziehung zwischen Israel und den USA angespannt. Die Pläne zur Justizreform und auch die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten stoßen auf scharfe Kritik. Präsident Biden hat sich in letzter Zeit sehr eindeutig und klar positioniert. Es geht also beim Besuch darum, zu betonen, wie verbunden man einander trotzdem ist und wie wichtig ein gutes Verhältnis ist. Jan-Christoph Kitzler, das ist unser Korrespondent in Tel Aviv und kann uns dazu noch ein bisschen mehr Hintergründe liefern. Jan-Christoph, offizieller Anlass, dass Präsident Herzog da ist, ist die Gründung des Staates Israel vor 75 Jahren. Wie wichtig ist es, dass Herzog jetzt in den USA und direkt bei Präsident Biden ist?
Naja, erstmal ist das die Gelegenheit für Botschaften, die für Israel gut sind. Also da kann man nochmal betonen, die Partnerschaft zwischen den USA und Israel ist wichtig. Die USA und Israel stehen zusammen. Man hat in der Region auch gemeinsame Interessen. Da kann man auch mal so ein bisschen dem Vorwurf entgegentreten, die USA hätten den Nahen Osten so ein bisschen aus dem Blick verloren. Das ist auch natürlich immer eine Botschaft an die große Zahl der US-amerikanischen Juden. So zwischen 6 und 8 Millionen sind das ja. Aber eben Herzog wird von Biden empfangen, er spricht mit Blinken, dem US-Außenminister, er darf im Kongress eine Rede halten, das ist schon ein großer Empfang, aber dann muss man eben auch wieder sagen, der Präsident hat in Israel keine wichtige Rolle, der steht so ein bisschen am Rand. Herzogs Traum ist es hier, sagt man hier hinter vorgehaltener Hand, irgendwann vielleicht doch nochmal Premierminister zu werden, der ist ja schon mal gegen Benjamin Netanyahu auch angetreten und er spielt jetzt natürlich in der Diskussion um die Justizreform, die hier sehr umstritten ist, eine wichtige Rolle, aber am Ende ist er natürlich eine Randfigur, nicht besonders einflussreich, die Musik spielt woanders, aber das ist eben eine gute Gelegenheit für gute Botschaften.
Musik spielt woanders, bringt mich auf die Frage, also ich habe ja gerade schon gesagt, was der offizielle Anlass ist, ne? Ich habe mich gefragt, ob man das auch ein bisschen als taktischen Zug vielleicht sehen könnte der US-Regierung, weil Biden und Herzog ja bei dieser Justizreform, bei der sehr umstrittenen, auf einer Linie liegen. Also Biden lehnt diese Justizreform ab, in Klammern auch den Ausbau von Siedlungen in den besetzten Gebieten, Klammer zu, hat das auch schon sehr deutlich gesagt. Und Präsident Herzog hat das auch gemacht, öffentlich sogar eine Fernsehansprache hat es gegeben und er kritisiert ja eben auch sehr deutlich diese Justizreform, warnt sogar vor einem Bürgerkrieg. Biden hätte theoretisch ja auch Benjamin Netanyahu als Regierungschef einladen können, hat er aber nicht.
Ja, das stimmt, hat er nicht. Und das war jetzt in den letzten Monaten natürlich ein Riesenaffront, auch weil Biden das immer wieder auch öffentlich gesagt hatte, weil er gerade vor ein paar Tagen zum Beispiel noch über die rechtsextremen Minister in der Regierung von Netanyahu gesprochen hat. Er hat zum Beispiel auch gesagt in einem CNN-Interview jetzt vor wenigen Tagen, Israel ist zurzeit ein Sicherheitsrisiko für die Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Also so weit zu gehen, dass er sagt, ich lehne die Justizreform ab, geht Biden nicht. Übrigens auch nicht Yitzhak Herzog, der Präsident, die sagen nur, sorgt dafür, dass dass es einen breiten Konsens gibt über diese Form. Redet zusammen, boxt das nicht durch mit eurer Regierungsmehrheit und sorgt dafür, dass die Spaltung in der Gesellschaft, für die diese Justizreform sorgt, geringer wird. Also das ist immer sozusagen die Forderung. Also es gab in den letzten Monaten ganz viele Forderungen und ganz viel Druck auch aus den USA, vor allem bei der Justizreform auf die Bremse zu treten, im Nahostkonflikt den Zusammenbruch der palästinensischen Autonomiebehörde zu verhindern, also für die Eskalation zu sorgen. Das wurde vorgetragen von ganz verschiedenen Playern, also zum Beispiel durch Jack Sullivan, den Sicherheitsberater des Präsidenten, durch Außenminister Blinken, den scheidenden US-Botschafter hier in Israel, Tom Neitz, und immer wieder auch dann gelegentlich durch Biden selbst. Netanyahu hat natürlich musste darauf irgendwie reagieren. Er hat immer wieder versucht zu beruhigen, hat vor allem US-Medien große Interviews gegeben, hat versucht den Eindruck zu erwecken, naja, ich habe die Zügel hier fest in der Hand und ich sorge schon dafür, dass das nicht alles eskaliert. Aber die Fakten dieser Regierung sprechen eben auch für sich, was die beschlossen haben.
Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich in der israelischen Regierung auch für eine gewisse oder für einen gewissen Unmut sorgt. Jetzt wissen wir aber, dass es ja eine Einladung in die USA gibt für Netanyahu. Aber ich glaube dann, er wird nicht direkt auf Biden treffen. Wenn ich da richtig informiert bin, korrigiere mich gerne. Trotzdem diese Einladung, wie ist das zu bewerten oder wie schätzt du das ein?
Also man hat hier förmlich die Erleichterung gespürt, dass die am Ende der letzten Woche ausgesprochen wurde, endlich kurz vor diesem Besuch vom Präsidenten Israels, von Yitzhak Herzog. Aus dem Weißen Haus gab es dazu interessanterweise keine Stellungnahme, aber hier vom Presseamt der Regierung in Israel sofort, da war dann die Rede von einer long and warm conversation. Nach und nach ist dann durchgesickert, dass es vielleicht doch nicht so lang war es vielleicht schon, aber nicht so warmherzig, die Konversation. Okay. Das ist dann durchgesickert, also Netanyahu musste zum Beispiel zusichern, in diesem Jahr gibt es keinen weiteren Siedlungsausbau mehr. Dem entgegensteht, dass die Regierung das schon längst beschlossen hat, dass das ausgebaut wird. Und ja, und jetzt spricht der US-Präsident über die Themen, die anstehen. Du hast sie ja genannt, eben nicht mit Herzog, nicht mit Netanyahu, sondern mit Yitzhak Herzog. Also das ist natürlich immer noch ein Affront, aber immerhin, die Einladung ist jetzt ausgesprochen. Allerdings ist noch nicht mal klar, wann das passiert, möglicherweise erst zum Ende des Jahres, und auch nicht klar ist, wo das stattfindet, möglicherweise noch nicht mal im Weißen Haus. Also das muss man alles sehen. Das ist jedenfalls keine Erste-Klasse-Behandlung.
Und bis dahin kann ja eben in Israel auch noch jede Menge passieren. Also bis Ende des Jahres wissen wir auch alles noch nicht so genau, wie sich das dann am Ende entwickeln wird. Wenn wir jetzt mal beim Verhältnis Israel-USA bleiben, wie hat sich das denn eigentlich verändert, seitdem diese rechtsreligiöse Regierung eben unter Netanyahu im Amt ist?
Also grundsätzlich, dass man eng zusammensteht, dass Israel ein wichtiger Partner für die USA ist und umgekehrt sowieso, daran hat sich nichts geändert. Ich glaube, es gibt so ein bisschen die Hoffnung in den USA, dass diese Zeit auch wieder vorbeigeht, dass dann irgendwie eine Regierung der Mitte hier ins Amt kommt. Weil man grundsätzlich ja das gleiche Problem hat wie auch unsere Bundesregierung zum Beispiel. Wie soll man mit so einer Regierung, in der halt rechtsextreme Minister am Kabinettstisch sitzen, zusammenarbeiten? Sollen sich zum Beispiel US-Minister oder auch deutsche Minister der Bundesregierung mit ihren rechtsextremen Kabinettskollegen treffen, mit Ben-Gvir oder Smotrich, nicht?
Also Ben-Gvir, das ist der Minister für nationale Sicherheit, über den haben wir auch schon mal gesprochen hier im Podcast. Und das ist so, ich sag jetzt mal, die streitbarste Persönlichkeit, glaube ich, im Kabinett, ne?
Auf jeden Fall, das ist ein verurteilter Rechtsextremer, der hat Sympathien zu verbotenen Terrororganisationen hier in Israel. Der hat jetzt auch markige Töne Richtung USA geschickt, also hat gesagt, Biden müsse verstehen, dass Israel nicht ein weiterer Stern auf der Fahne der USA ist. Also das sind schon harte Töne, die zeigen, Teilen dieser Regierung ist die Außenwirkung egal, ist auch strategische Partnerschaft egal, und die marschieren einfach durch und haben ihre Agenda. Netanyahu selber hat ein wichtiges Thema, bei dem er von den USA abhängig ist, nämlich der Ausbau der Abraham Accords, also der Abkommen mit Staaten hier aus der Region, die für Israel eine große Erfolgsgeschichte sind. Da fehlt ein wichtiger Baustein, nämlich die Partnerschaft, den Vertrag mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat gesagt, naja, wir können darüber reden, aber die wollen natürlich was von den USA. Die fordern zum Beispiel Rüstungsgüter, die fordern auch freie Hand beim Ausbau der zivilen Nutzung von Kernenergie. Also das sind große Forderungen, die Saudi-Arabien da an die USA stellen. Und die Frage ist dabei bei all dem, was kommt eigentlich von Israel? Was bietet Israel an, damit das kommt? Also die USA sind da sehr zurückhaltend gerade, eben weil auch diese Regierung natürlich auch viele Staaten hier, mit denen es potenzielle Partnerschaften geben könnte in der Region, gerade extrem verschreckt.
Du hast jetzt schon ein paar Mal strategischer Partner angesprochen in Bezug auf die USA, dann für Israel. Da geht es ja auch einfach um viel Geld, weil es geht um Militärhilfen, ne? Also wie viel Geld ist denn das?
Das ist ein ganz großes Thema natürlich. Die israelische Armee ist davon extremst abhängig. Es geht um jährlich 3,8 Milliarden US-Dollar. Das ist zugesagt für 10 Jahre jeweils, also jetzt bis 2028. Und das ist Geld, was die israelischen Streitkräfte, die extrem gut und hochgerüstet sind, dringend brauchen. Dann kommen dazu natürlich noch Rüstungskooperationen, also Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen, also zum Beispiel das Arrow-3-Raketenabwehrsystem, was jetzt auch die Bundesregierung kaufen will und beschlossen hat. Das ist zusammen von israelischen und US-Konzernen entwickelt worden. Und auch die USA mussten da zustimmen, dass das funktioniert. Es gibt gemeinsame Militärübungen und das ist schon auch so, dass man immer wieder bei solchen Übungen hier die gemeinsame Präsenz in der Region betont und zeigt. Das ist für Israel, für eine Armee, die ja im Kampf ist, die es mit vielen Bedrohungen von vielen Seiten zu tun hat, extrem wichtig. Und da braucht man die USA. Ohne die USA und ohne die Militärhilfe und Kooperation ist das hier eigentlich gar nicht vorstellbar.
Jetzt findet dieser Besuch ja eben statt vor dieser schweren, ich nenne es jetzt einfach mal Krise, vor der Israel gerade steht, die umstrittene Justizreform. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen hier im Podcast. Wie ist denn eigentlich die Lage aktuell? Wir haben ja hier in Deutschland auch schon mitbekommen, die Proteste sind groß. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, sie sind auch noch größer geworden in der letzten Zeit. Wie ist die Lage gerade in Tel Aviv? Da bist du ja.
Also wir erleben hier gerade nochmal wirklich ein Mehr an Protesten, weil die Menschen hier im Land wissen, es geht jetzt wirklich um die Wurst, wenn ich mal so salopp sagen darf. Die Regierung hat natürlich Teile dieser Reform, wenn man das mit dem vergleicht, was im Januar angekündigt war, schon zurückgezogen bzw. auf Eis gelegt, in die Schublade gelegt. Da ist natürlich auch die Sorge, das könnte jederzeit wieder in den Gesetzgebungsprozess eingebracht werden. Aber jetzt eben auch auf Druck der extremen Koalitionspartner, die Netanyahu hat, gibt es den Willen, wenigstens einen wichtigen Teil, der eine Schwächung, eine Kompetenz des obersten Gerichtshofes stark einschränken soll, noch vor der Sommerpause durchs Parlament zu bringen. Das muss jetzt passieren bis Ende des Monats. Da marschiert die Regierung durch und deswegen gibt es jetzt nochmal wahnsinnige Proteste. Das wird immer größer und wahrscheinlich ist die Abstimmung am nächsten Wochenende oder Anfang der nächsten Woche. Und dann wird hier im Land viel los sein. Es gibt eine Erhebung, die sagt, 1 Million Israelis hat mindestens 5-mal seit den Protesten, die jetzt über 30 Wochen gehen, an Protestveranstaltungen teilgenommen. Wenn man sich anguckt, es gibt 9,7 Millionen Israelis, davon sind noch eine Menge israelische Palästinenser, die nicht an den Protesten sich beteiligen. Und da muss man auch die Minderjährigen oder Kinder abziehen. Also das ist eine ganz, ganz große Zahl der Leute, die hier auf die Straße gegangen ist. Und nicht nur in Tel Aviv übrigens, sondern im ganzen Land ist das eine große Bewegung geworden. Und die lassen nicht nach, solange jetzt möglicherweise auch dieser Teil vom Tisch genommen wird. Aber danach sieht es gar nicht aus. Die Regierung scheint durchzumarschieren und Netanyahu hat das auch angekündigt.
Hast du denn aus deiner Sicht eines Korrespondenten, der du das ja sehr intensiv beobachtest, hast du denn den Eindruck, da kommt irgendwas an wirklich auch bei der Regierung, jetzt auch eben bei diesen Protesten? Oder muss man sagen, das perlt an Netanyahu, den stelle ich jetzt mal voran, einfach ab? Oder ist da doch noch ein bisschen Bewegung drin?
Na, es gab schon Bewegung, weil eben einige Teile der Reform, zum Beispiel diese Überstimmungsklausel, dass sich das Parlament über Entscheidungen des obersten Gerichtshofs, auch wenn sie zum Beispiel Minderheitenrechte oder grundlegende Rechte betreffen, hinwegsetzen kann, die ist erstmal sozusagen vom Tisch. Die ist noch im Verfahren offiziell, aber erstmal verfolgt man das nicht weiter.
Deswegen habe ich gedacht, weil es da ja auch schon so große Proteste gegeben hat, ne? Also das hat ja dann durchaus was bewirkt. Also könnten die Proteste jetzt auch noch was bewirken?
Es gibt halt eine Reihe von kritischen Gruppen, die hier sich an den Protesten beteiligen. Das eine sind die Reservisten, die wichtig sind. Die sind sozusagen das Rückgrat der israelischen Armee. Die haben jetzt angekündigt, zu großen Teilen nicht mehr freiwillig an Übungen teilzunehmen. Und dazu muss man wissen, das sind auch entscheidende Bereiche der Armee. Da geht es um Kampfpiloten, da geht es um Cybersecurity. Also das sind Einheiten, die durchaus auch die Sicherheitsverteidigungsfähigkeit Israels sehr stark schwächen könnten. Also das ist eine kritische Masse. Und dann gibt es natürlich den Hightech Sektor, der trägt 50% zum israelischen Export bei, ist ein ganz wichtiger Faktor der israelischen Wirtschaft, die ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte in den vergangenen Jahren war. Die sind auch auf der Straße und sorgen sich um das Wirtschaftsklima, um das Investitionsklima. Die leiden unter dem jetzt schon sehr hohen Schekelkurs. Also diese Gruppen sind kritisch und die haben natürlich schon Eindruck hinterlassen. Aber zurzeit, was diesen einen wichtigen Baustein der Reform angeht, sehe ich gerade keine Kompromissbereitschaft. Da muss Netanyahu anscheinend liefern und da ist er seinen radikalen Koalitionspartnern irgendwie auch ausgeliefert.
Jan-Christoph, dann danke ich dir, dass du uns hier auf den Stand gebracht hast und für deine Einordnung, Analysen. Danke.
Danke dir. Tschüss.
Sollen wir? Willst du noch was trinken? Ja.
So,
klingt nach Eiswürfel. Ja. Okay, gut, dann starten wir. Stefan, ganz ehrlich, ich habe wirklich überlegt, ob ich sprechen soll über dieses Thema mit dir, weil mein erster Gedanke war natürlich auch so, oh Gott, tappe ich jetzt voll ins Sommerloch. Dann habe ich gedacht, naja, so ein bisschen journalistisches Gespür würde ich mir jetzt schon zuschreiben, weil vom Grundgefühl her war mein Gedanke, aber ich glaube, da kann man doch noch einiges zu sagen oder das zumindest mal analysieren. Was würdest du sagen? Ist es so Sommerloch? Bin ich da einer Falle aufgesessen oder was ist es?
Ja, Sonja, ich glaube, das ist beides richtig. Wir haben das bei uns in der Redaktion im Hauptstadtstudio auch diskutiert. Einerseits ist es ein typisches Sommerloch-Thema, also ein Politiker eher der zweiten Reihe, Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also das ist jetzt keiner, der sonst die Öffentlichkeiten, die öffentlichen Debatten so dominieren würde und könnte. Also der schreibt dann Artikel in der FAZ und wir reden alle drüber. Aber das, was er da vorschlägt, das lässt in der Tat aufhorchen und wirft einige Fragen auf. Und ich fand jedenfalls, es lohnt sich auch deswegen drüber zu sprechen, weil man da anhand dieses Vorschlages, dieses Artikels, doch einiges lernen kann über das Thema Asylrecht in Deutschland und Europa.
Gut, also das mal zur Einordnung, ne? Dass die Hörerinnen und Hörer auch mal wissen, worüber wir uns so im Vorfeld Gedanken machen, ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Dann lass uns jetzt mal versuchen, das zu analysieren oder ein bisschen besser zu verstehen auf jeden Fall. Also, hast du gerade schon gesagt, Thorsten Frey, der Gastbeitrag in der FAZ. Und da ist seine Forderung ja, das individuelle Asylrecht sollte abgeschafft werden. Und da geht bei mir eigentlich schon die Fragerei los. Was meint er denn damit genau?
Ja, muss man schon Stopp sagen. Gut, im Grunde. Also ja. Der schreibt einen längeren Artikel. Er will etwas ändern am Asylrecht. Er will den individuellen Schutzanspruch, den will er faktisch abschaffen und durch eine sogenannte Institutsgarantie ersetzen. Das ist jetzt schon alles relativ kompliziert, aber vielleicht fangen wir vorher nochmal an, was ich ganz interessant fand und wo ich als erstes mal aufgemerkt habe, als ich diesen Text gestern gelesen habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das war seine Problembeschreibung, nämlich die Problembeschreibung, wie ist das eigentlich in der Praxis des europäischen Asylsystems zurzeit? Und da greift er zu einer ziemlich drastischen Beschreibung. Ich zitiere mal, er schreibt, wir machen uns mit Autokraten gemein, damit sie Menschen von unseren Grenzen fernhalten und sehen weg, wenn Staaten zu illegalen Zurückweisungen an den EU-Außengrenzen schreiten. Das bezieht sich also auf Abkommen, wie sie mit der Türkei geschlossen sind oder wie sie jetzt gerade von der EU mit Tunesien geschlossen wurden. Genau. Also das benennt er Abkommen mit Autokraten. Also das wird da in ein ganz negatives Licht gerückt. Und dann wir sehen weg, wenn Staaten illegale Zurückweisungen an den EU-Außengrenzen durchführen. Das sind die sogenannten Pushbacks, ein Vorwurf, den wir eigentlich von Menschenrechtsorganisationen, von Seenotrettungsorganisationen kennen, die sagen, die griechische Marine, wie zuletzt, greift da zu Pushbacks, drängt Flüchtlinge auf dem offenen Meer zurück. Teilweise wird auch die Europäische Grenzschutzagentur Frontex in diesem Zusammenhang beschuldigt, entweder mitzuwirken oder nicht genügend dagegen zu tun. Also dieser Vorwurf, diese Situationsbeschreibung aus dem Munde eines CDU-Politikers, das ist schon bemerkenswert. Und er sagt dann, unser Asylrecht gründet grundsätzlich auf einer, wie er sagt, auf einer Lüge, nämlich auf einem falschen Versprechen. Wir tun so, als würden wir allen Menschen, jedem, der einen solchen Anspruch stellen kann, Asyl gewähren, aber wir wissen, wir können das doch gar nicht. Dieses Versprechen können wir gar nicht einlösen. Fakt jedenfalls ist natürlich, das wird in der Realität nicht so eingelöst, wie es in den ersten Gedanken abgegeben wird, dieses Versprechen. Also das ist zunächst mal der Ausgangspunkt.
Gut, dann ist das die Grundlage. Ich komme trotzdem nochmal zurück auf meine Frage. Dieses individuelle Asylrecht, was er dann komplett in Frage stellt. Trotzdem nochmal, was meint er damit genau oder wo setzt er an?
Ja, er sagt, in der Tat, da ist sozusagen ein Konstruktionsfehler im, wie er sagt, europäischen Asylrecht, nämlich dieses Versprechen, jeder Einzelne kann das für sich in Anspruch nehmen. Und er sagt, da findet er sozusagen einen Schlüssel dazu, das gesamte Problem zu lösen. Und er sagt, wenn wir uns von diesem Anspruch trennen, die Individualgarantie, die für jeden Einzelnen gilt, und das in eine Institutsgarantie umformen, dann lösen wir ganz viele der Probleme. Was ist eine Institutsgarantie? Das ist ein rechtlicher Fachbegriff, der besagt, wir schaffen das Asylrecht nicht ab, wir belassen es, aber es wird einschränkbar. Es gilt grundsätzlich, aber dieses Recht kann durch Gesetze oder Verordnungen eingeschränkt werden. Und dann könnte das möglich sein, was er vorschlägt, nämlich statt diesem Schutzanspruch für jeden Einzelnen Kontingente. Er nennt eine Zahl von 300 bis 400.000 Schutzbedürftigen, die direkt aus dem Ausland aufgenommen werden könnten und dann verteilt werden könnten auf die europäischen Staaten. Also ein Kontingentkonzept, und er nennt da ja recht hohe Zahlen, die für solche Kontingente gelten können, aber er verknüpft das mit der Idee, diesen individuellen Anspruch abzuschaffen.
Und da setzt aber doch jetzt auch genau an diesem Punkt dann die Kritik an, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn es ein individuelles Recht gibt, dann kann man es eigentlich nicht limitieren, so wie er es vorhat, weil wir haben noch das Völkerrecht und das Europarecht, richtig?
Das sieht er auch ganz richtig. Er fängt gleich damit an und sagt, national lässt sich das eigentlich nicht lösen. Damit ist ein wesentlicher Punkt schon mal erklärt. In der Tat, wir haben im Grundgesetz Artikel 16a ja auch ein individuelles Asylrecht. Aber das wurde ja schon 1993 durch den damaligen Asylkompromiss, durch die damalige heftigst umstrittene Asylreform, so geändert und so eingeschränkt, dass es eigentlich kaum noch gilt. Also faktisch durch die Regelung, die damals eingeführt wurde, dass Asyl in Deutschland nur beanspruchen kann, wer nicht vorher aus einem sicheren Staat nach Deutschland gekommen ist. Damit ist, das ist der Vorwurf, der immer wieder erhoben wird, ist theoretisch das eigentlich nur noch für Leute offen, die mit dem Fallschirm über Deutschland abspringen oder denen man dieses Recht eben gewährt, obwohl sie eigentlich keinen Anspruch darauf haben. Und so ist es faktisch also nur eine verschwindend geringe Zahl, wenige Prozent derjenigen, die einen Asylantrag stellen, bekommen dieses Asyl in Deutschland. Okay. Also grob gesagt, den deutschen Artikel könnte man vollkommen streichen und es würde sich an der Situation überhaupt nichts ändern. Deshalb sagt auch er, wir müssen auf die internationale Ebene schauen und da wird es dann etwas problematisch, glaube ich.
Ja, und das ist dann auch schon wieder direkt der nächste Punkt, wo ich ein großes Fragezeichen habe. Erklär mal genauer, was wird da problematisch?
Ja, weil Thorsten Frey da von einem Asylrecht spricht. Er spricht von unserem Asylrecht, er spricht vom europäischen Asylrecht. Und ich habe mich immer gefragt, welches Recht meint er eigentlich? Wo steht das eigentlich? Und dann kommt man natürlich zu dem Punkt, dass es ein solches europäisches Asylgrundrecht, vergleichbar dem des Grundgesetzes, überhaupt nicht gibt. Wir haben auf der europäischen Ebene etwas ganz anderes. Wir haben Verträge, die Dublin-Verträge, andere Verträge, die ein Geflecht von Regelungen machen, wie mit Menschen umzugehen ist, die in Europa ankommen oder an den europäischen Außengrenzen erscheinen und Schutz in Europa beanspruchen. Und dieses Schutzrecht leitet sich dann im Wesentlichen aus völkerrechtlichen Regeln ab, zum Beispiel aus der Genfer Flüchtlingskonvention oder aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und daraus leiten sich dann in den verschiedenen europäischen Normen Regelungen ab, wie mit diesen Menschen umzugehen ist. Also wie sind solche Schutzansprüche zu prüfen? Und zwar in jedem Einzelfall, in der Tat. Daraus leitet sich zum Beispiel der ganz wichtige Grundsatz ab, des Non-Refoulement, das ist ein völkerrechtlicher Grundsatz. Was besagt der? Der besagt, es dürfen Menschen nicht zurückgewiesen werden in Länder, in denen ihnen Verfolgung oder Unrecht droht. Man kann Menschen also nicht einfach zurückschieben. Das ganze europäische Asylsystem beruht auf der Grundannahme, dass man Menschen nicht einfach, wie die Fachleute immer sagen, in den Orbit schicken will. Man will keine Refugees in the Orbit, die man an den Grenzen abweist und dann, ja, was passiert dann mit denen? Und das basiert auf völkerrechtlichen Grundlagen. Und da stellt sich dann die Frage, was will man da eigentlich ändern? Das müsste eigentlich benannt werden, um da rauszukommen. Das tut Thorsten Frey aber nicht. Er spricht von einem europäischen Asylrecht, benennt damit entweder etwas, was es gar nicht gibt, ein europäisches Grundrecht, vergleichbar mit dem Artikel 16a des Grundgesetzes, oder was auf ein kompliziertes Regelungsgeflecht verweist, ohne zu erklären, wo er eigentlich genau eingreifen möchte.
Ich habe jetzt auch noch gelesen, dass würde man das, was er da fordert, würde man das umsetzen wollen, dann müsste die EU eigentlich geschlossen austreten aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Und das ist ja nun mal ein Fall, der so unwahrscheinlich ist, dass man sagen kann, das wird nicht passieren. Ich unterstelle Thorsten Frey jetzt mal, dass er eigentlich halbwegs intelligent ist und dass er solche Schritte oder solche Gedanken auch eigentlich mitdenkt. Warum bringt er sowas dann trotzdem in die Diskussion?
Naja, es ist ein Vorschlag, der ohne die ganze Drastik der Konsequenzen oder ohne wirklich offenzulegen, worum es im Kern geht, was es bedeuten würde, etwas ausdrückt, was die Union in unterschiedlichen Formen schon immer eingebracht hat, nämlich die These, man könne durch gegebenenfalls sehr drastische Änderungen an Rechten zu einer Lösung des Problems kommen. Auch Friedrich Merz hat das zum Beispiel, ich erinnere mich ja gut an ein Interview, das ich mal mit ihm geführt hat, wo er nochmal erklärt hat, man müsse eigentlich das Grundgesetz ändern, nur Deutschland gewähre diesen individuellen Grundrechtsanspruch. Mhm, und ja. Ich habe ihm auch entgegengehalten, habe gesagt, Sie erinnern sich doch, er war damals im Europäischen Parlament 1993, aber dieses Grundrecht ist so eingeschränkt, Sie könnten es komplett streichen und wären immer noch mit der Situation konfrontiert, dass Menschen nach Europa kommen und dass sie aufgrund internationaler Verpflichtungen auf europäischer, auf völkerrechtlicher Ebene einen bestimmten Schutzanspruch und vor allen Dingen auch verfahrensrechtliche Ansprüche haben. An die müsste man ran. Und ich würde mal sagen, wir erleben das immer wieder, dass Unionspolitiker um diese Idee, sagen wir mal, politisch herumtänzeln, dass man auf dieser völkerrechtlichen Ebene eigentlich etwas ändern müsste, ohne dass sie es wagen, den Vorschlag auszusprechen, Deutschland oder andere europäische Staaten sollten aus der Genfer Flüchtlingskonvention austreten.
Aber am Ende bleibt es dann doch ein Sommerloch und ein Thema des Sommerlochs? Oder glaubst du, dass diese Debatte dann doch nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht auch weitergeführt wird?
Ich glaube, dass die nicht weitergeführt wird, dass sie auf ein Thema verweist, dass sie auf ein Problem verweist. Auch das ist sozusagen die Leistung von Thorsten Frey, dass er da ein Problem ausgesprochen hat, die manche bisher nicht so deutlich ausgesprochen hat. Da wird man den einen oder die andere immer wieder daran erinnern. Aber wenn man das Thema durchdenkt, dann stößt man eigentlich darauf, wo eigentlich der Kern des Problems liegt. Und der Kern des Problems liegt nicht auf der Ebene von einzelnen Rechten, die man gewährleistet, sondern der zeigt sich immer wieder an der Frage, was tun wir an den europäischen Außengrenzen? Was tun wir damit, wenn Menschen schlicht vor uns stehen und sagen, wir wollen nach Europa rein, wir wollen Schutz haben, wir berufen uns auf international anerkannte Normen, Schutzrechte, die uns zustehen. Was tun wir mit denen? Und dann wird es sehr konkret. Bauen wir Zäune, lassen sie gar nicht erst rein. Auch das tut die Europäische Union zurzeit massiv. Mit Gemeinschaftsgeldern werden Zäune, werden Grenzbefestigungen gebaut. Was tun wir auf dem Meer? Drängen wir Boote ab? Was tun wir mit Menschen, die dann den Boden der Europäischen Union erreicht haben? Können wir die in Flugzeuge setzen? Können wir die irgendwohin abschieben? Das wird zurzeit verhandelt. Können wir die nach Tunesien schicken? Gibt es Länder, die sie aufnehmen? Und dann ist man, salopp gesagt, im Dickicht der schwierigen Realität der Asylpraxis und vieler, vieler Stellschrauben, an denen man da drehen kann und Maßnahmen, die man ergreifen oder nicht ergreifen kann. Und das sind dann eben zum Teil, wenn es wirklich um den Umgang mit einzelnen Menschen geht, natürlich alles Maßnahmen, die uns am Ende mit der Frage konfrontieren, wer wollen wir eigentlich sein, wenn wir Menschen gegenübertreten, wie wollen wir mit Menschen umgehen, die physisch vor uns stehen und sagen, wir wollen da rein, wir wollen Schutz.
Und damit sind wir durch für heute bei der Tag am 19. Juli. Kurz vor Schluss noch zwei Tipps von mir. Zum einen morgen eine weitere Folge unserer Sommerserie Die vergessenen Nachrichten. Wer es gar nicht mehr aushalten kann vor Neugier oder vor was auch immer, der findet alle Folgen übrigens schon komplett und kompakt bei uns in der DLF-Audiothek. Kann ich auch noch mal gerne empfehlen an der Stelle. Und nicht zu vergessen, unsere lieben Kolleginnen aus dem Sport und Kollegen, die bieten auch noch einen Podcast an, und zwar zur WM, der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Players heißt dieser Podcast, kennt vielleicht auch schon die eine oder der andere, und da wird es jeden zweiten Tag eine aktuelle Folge geben. Wir haben unseren Kollegen Raphael Späth einfach nach Neuseeland und Australien geschickt, und der wird dann frische Eindrücke und natürlich auch Analysen liefern. Wir und auch die KollegInnen würden sich freuen, wenn ihr da mal reinhört. In diesem Sinne wieder mal ein doppeltes Danke aus der Redaktion. Die hatte heute Daniel Heinrich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Viele Grüße, einen hoffentlich guten Mittwoch und bis bald. Tschüss.